Hi, es ist Jürgen von den. Oh, was sag ich denn jetzt überhaupt? Jetzt, genau, ich bin ja nicht von den Krups. Von Mail, ne?
Also, heute mal von Mail.
Hi, es ist Jürgen Lengler von Mail. Wir spielen heute hier im Haus der Jugend in Düsseldorf und jetzt kommt das Interview.
Ja. Genau, ja. Jürgen, du lebst und arbeitest ja seit vielen Jahren in Austin und seit wie vielen Tagen bist du jetzt wieder in Deutschland?
Seit zwei. Heute dritte.
Heute der dritte Tag. Okay. Genau. Und wenn du in Deutschland bist, ist das dann eher so ein bisschen wie Urlaub oder ist das totaler Stress, weil du halt Konzerte spielen musst und ganz viele Leute treffen willst und musst?
Das hat was von Urlaub. Ja. Also hat was von Urlaub, ja, schon irgendwie. Weil ich meine, sag mal, selbst wenn wir jetzt hier Shows spielen, das ist ja Spaß. Ja? Und auf der anderen Seite ist natürlich schon klar, ich meine, ist auch irgendwie mit Arbeit verbunden. Wir haben die letzten zwei Tage im Proberaum verbracht und uns totgeschwitzt. Aber hat was von Urlaub, ja.
Aber so abgesehen von jetzt von der Musik, also ich meine, du bist ja jetzt in deiner Heimatstadt und da. Also ich kenne das von anderen Leuten, die weg sind und dann nach Hause kommen, die haben immer puren Stress, weil die 5000 Leute treffen müssen. Ja. Mutti, Vati, sonst.
Und das mache ich überhaupt nicht. Ich treffe keine Leute, nö. Mhm. Die sind da alle hier heute Abend. Ja. Und ansonsten, sag ich mal, wenn sie keine Zeit haben für heute Abend, also irgendwie vorbeizuschauen, dann müssen sie eben gucken. Ich habe andere Sachen zu tun. Ich bin danach irgendwie in Hamburg, weil wir irgendwie neue Krups LP fertig machen. Und so. Also ich habe da keine, wie sagt man, Zeitpläne oder so, nach denen ich mich sonst richte.
Okay. Mach ich nicht. Und wie viele Konzerte spielt ihr jetzt mit Mail?
Zwei. Also heute und dann nächste Woche am Ruhrpott.
Oder? Genau, heute genau in einer Woche. Und genau. Ihr habt den Slot auf der Hauptbühne vor Blümchen.
Ja.
Hast du die Diskussion um den Auftritt von Blümchen mitgekriegt?
Nee. Was war
das? Ja, ich meine, ist ja jetzt nicht unbedingt Punkrock. Und ja,
irgendjemand hat sich gedacht, das ist Punkrock.
Genau, aber der Alex hat sich's gedacht und war jetzt heiße Diskussion. Die einen freuen sich, weil sie geil finden, die anderen sagen, was ist hier?
Was ist für ein Shit? Genau. Also ich sag mal so, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die eine Affinität zu Punk hat. Ja, also die findet das cool und deswegen hat es wohl auch gemacht und sich buchen lassen, schätze ich mal. Das Lustige ist, ich mache jede Menge Produktionsarbeit. Und sie ist gerade, ich darf jetzt nicht sagen wo, aber sie macht gerade einen Gast so auf einem Track, den ich produziere. Ich habe sie ja persönlich noch nicht getroffen, aber ich habe ihre Vocals vor ein paar Tagen bekommen. Und ich werde mal Hallo sagen, mal schauen, wie sie tickt.
Ja, nächste Woche werdet ihr euch auf jeden Fall dann sehen.
Genau.
Und ja, ich habe letztes Jahr, oder nee, vorletztes Jahr, haben Fehlfarben beim Rodeo gespielt, auch auf der großen Bühne, haben ihr Album dargeboten.
Ja.
Und
wie kam
das? Keine Ahnung, wie das ankam.
Ja,
das war so geteilt. Die einen, die es kannten, sind total abgegangen, die fanden es geil. Und die anderen haben etwas
perplexer gestanden. Was das jetzt nur soll.
Ja. Und jetzt Mail, meinst du, das funktioniert auf einer großen Bühne?
Klar.
Ja
klar.
Weil eigentlich so Punkrock ja eher für einen kleinen abgeranzten Schuppen.
Ich war erstmal nicht da. Ich weiß nicht, wie groß das überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung. Also ist wie Hönis Party oder größer, eher noch größer?
Deutlich größer.
Ja. Ich sage, mir ist das scheißegal, wo wir spielen. Ja. Wir machen das einfach. Und auf der anderen Seite, ich habe mit Krups große Bühnen gespielt.
Klar.
Deswegen, für mich ist das egal. Aber das Ding ist eben, ob das funktioniert,
das war nicht.
Also
nicht,
ist nicht eben die Frage. Wie gesagt, ich kenne das Publikum da nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Ausrichtung ist. Ich meine, außer, dass es ein Punk-Festival ist, soweit ich gehört habe. Aber ich meine, wenn Mail spielt, dann muss das eigentlich funktionieren.
Ja.
Ich meine, wenn Mail nicht funktioniert auf dem Punk-Festival, dann weiß ich nicht, dann sollen sie alle nach Hause gehen. Ich meine, hey, sorry. Ja? Ich meine, auch wenn wir keinen Schrammelpunk machen die ganze Zeit, aber ich meine.
Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt. Ich habe dann quasi den direkten Vergleich, ob
es. Ja, genau. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn das. Ich weiß, sagen wir mal so, wir haben ja Anfang der 2000er haben wir ja auch eben Shows gemacht, zum Beispiel bei Hönis Party und so weiter. Habe ich auch nicht gewusst, was uns da erwartet. Aber wir haben komplett die Hütte am Brennen gehabt.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein ganz junges Publikum neu ist oder gemischtes Publikum ist oder wie auch immer. Ja, aber wenn es ein Publikum ist, was irgendwo weiß, wo Punk in Deutschland herkommt, ja, nachdem ich Zensur und Zensur schon mal gehört haben, dann denke ich, rock die Hütte.
Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Und mit Mail habt ihr quasi Punk-Geschichte geschrieben, sozusagen erste Punkband, zumindest die erste, die eine deutschsprachige Platte rausgebracht hat.
Ja, aber ich meine, die Platte kam ja 3 Jahre, nachdem wir uns gegründet haben. Ja. Sag mal, wir haben das erste Konzert im März 77 gehabt. Ja. Unser Einstand, sag ich mal, der war im Dezember 76 oder so, oder November.
Ja. Aber habt ihr quasi, wart ihr quasi nur bei einer Welle, die sowieso da war?
Eine Welle?
Ja, oder Bewegung?
Ich hab doch nichts. Ich hab noch nicht auf Platten.
Nee, ich meine, die. Nicht Welle.
Es gab ja ein Publikum. Nein,
ich meine keine Medienwelle, sondern so eine Stimmungswelle. Ich meine, das ist ja aufgekommen, es ist in England aufgekommen, es ist in Deutschland aufgekommen.
Okay, ich kann dir eins sagen. Wir haben vorher, also 76, haben wir schon Musik gemacht. Ja. Die war schnell und dreckig, rotzig. Ja. Irgendwie sehr anders als alles. Ja. Dann hat mir mein Vater irgendwann, ich kann mich noch gut daran erinnern, irgendwann so Ende 76, hatte mir einen Artikel unter die Nase gehalten, meinte, guck mal hier, was ist das für Musik, könnte dich interessieren. Punk Rock ist Musik aus Londons Gossen, oder so hieß das. War, glaube ich, aus der Express oder so. Da habe ich gesagt, okay, lass mal lesen. Habe ich gelesen und da stand da irgendwas von Bands wie Damned und Sex Pistols und schnell und rotzig und, sag ich mal, so Outcasts und was weiß ich für, sag ich mal, eben Musik für, ne, nicht für das Mainstream-Publikum. Ne. Da habe ich gesagt, das hört sich verdammt nach uns an. Und dann habe ich irgendwie gewusst, wir sind eine Punkband. Ja, weil eine Schublade dafür hatten wir nicht. Wir haben einfach gemacht, was wir machen. Und war eben für uns selbst schwierig, das einzuordnen. Aber nachdem ich den Artikel gelesen hatte, wusste ich, irgendwie haben wir da mit was zu tun. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, es gab keine Platten. Die einzige Platte, die es damals schon gab, wenn ich mich daran erinnere, war die Ramones, die erste Ramones. Aber das wurde eben nicht als Punkrock verkauft, sondern 76. In Deutschland wurde das einfach angeboten als die neuen Stones. Glaubst du oder nicht? Ja, die neuen Stones. Ich habe mir das angehört, aber ich dachte, was hat denn das mit Stones zu tun? Was ist das für ein Blödsinn? Ja, okay, aber wie gesagt, das war eben, ja, so wie das vermarktet wurde. Genau so wie AC/DC dann zu Anfangs als Punkrock vermarktet wurden. Also völlig abstrus. Auf jeden Fall war es eben so, dass wir was gemacht haben, was ja, nicht auf irgendeiner Welle basiert hat, sondern auf dem, was wir gemacht haben. Nee, aus unserem spielerischen Vermögen oder Unvermögen oder was auch immer, wie man es nennen mag, oder auch aus unserer Sinneshaltung heraus resultiert hat und nicht aus irgendwelchem, ja, was sich da so in den Medien oder generell auch Publikum abspielt.
Falsch ausgedrückt. Ich meine nicht Welle im Sinne von gemachte Welle, sondern es passiert was und ihr seid einfach sozusagen, ihr wart irgendwie dabei.
Wir haben passiert, weil nichts anderes passiert ist.
Okay.
Ja, und das Ding ist, ich habe mir dann später erst im März 77, da war ein Typ im Publikum auf unserem ersten Konzert mit so spiky Hair, ja, und Sonnenbrille. Im Publikum habe ich gesagt, ey, das ist ein Punk. Da ist ein Typ im Publikum, weil das ganze Publikum ist, also hat uns gehasst. Ja. Aber ein Typ. Ja. Dann ist er nach der Show zu uns gekommen, haben uns kennengelernt und angefreundet, das war Peter Hein. Ja. Der Einzige. Ja. So. Und so war das. So. Und Peter hat dann irgendwann, weiß nicht wann das war, irgendwann 77 war der wohl mal im Hof und hat den Franz Bielmeier kennengelernt. Aber ich sag mal, die sind dann zu unseren Konzerten gekommen. Das war das Publikum. Ja? Also das war das Publikum. Punkt. Ja? Da war noch ein Typ aus Köln, der ist mit Franz immer rumgezogen, Ramon Lewis. Das war's. Da gab es keine Szene oder so. Ja? Da gab es kein Publikum dafür. Das war's. Punkt. 2-3 Leute, die dich gut fanden, den Rest, wir haben ja eh nur auch nur auf Schulfesten irgendwas spielen können. Weil wir waren ja damals alle 16, 17 oder so, oder 15, 16 sogar erst, da war keine Chance, irgendwie was anderes zu kriegen, also irgendwie normale Konzerte zu spielen oder so. Und wie gesagt, und die Leute, die da hinkamen, waren eben tatsächlich einfach Leute, die auf der Schule waren oder wie auch immer. Ja. Und dann kam eben dann der Peter vorbei und dann vielleicht mit dem Franz oder dem Ramon Lewis. Das war quasi die einzigen Verbündeten sozusagen. Ja, und die haben uns davon irgendeiner Band erzählt, auch aus Köln, die es dann gab, das war aber auch erst später, 77 oder so, die TVIs mit dem Jörg Bonradschek oder so. Auf jeden Fall, ja, dann kamen so 78, kamen dann so ein paar Leute mehr dazu, also auch Need aus Sol oder aus, keine Ahnung, irgendwo. Aber es gab keine Szene, es gab kein Publikum, es gab nichts. Ja? Es gab nichts. Deswegen, was für eine Welle.
Ja, nee, wie
gesagt, das haben wir gemacht.
Ja.
Ja? Wir haben eine fucking Welle gemacht.
Ja.
Das war es. Und Punkt.
Ja? Und die groß schätzt du den Einfluss von Mail jetzt auf die weitere Entwicklung ein?
Also ich sag mal so, ich schätze ihn relativ hoch ein, aus dem einfachen Grunde. Weil wir zum Beispiel auf dem ersten Festival in Hamburg, was Hilsberg damals organisiert hat, ne, der eben Schreiber für Sounds war, Zickzack-Platten und so weiter gemacht hat, der hat damals zwei Festivals gemacht. Eins hieß Into the Future, das andere In die Zukunft. Und das war beim ersten Mal, haben wir einen Slot gehabt, so abends um 9 oder 10, schon relativ oben auf dem Ding, den zweiten haben wir geheadlined. Das war im gleichen Jahr, beim 78 war das, soweit ich weiß. Meine ich. Und haben da gnadenlos abgeräumt. Wir waren echt auf dem, sag ich mal, in der Szene auf dem Zenit sozusagen. Das war echt, das ist gut abgegangen. Und das Ding ist, dann haben wir auch, wir hatten selber hier in Düsseldorf noch ein Festival organisiert, haben auch ein paar Mal Ratinghof gespielt, soll ich sagen. Aber ich sag mal so, das, was glaube ich den meisten Einfluss, sag ich mal, unsere Verbreitung dazu geführt hat, war auch, dass wir im SO36 zum Beispiel damals bei der Eröffnung gespielt haben und so weiter. Das hat Mail eben relativ schnell gestreut. Und die Leute, die eben damals nachkamen und punk-affin waren, hat das eben schon beeinflusst, bin ich mir ganz sicher. Weil wir haben eben auch eine Art von Punk gemacht, die, sag ich mal, nicht dieses normale Ufta, was auch damals, muss ich ehrlich sagen, am Anfang gar nicht mal so Punk ausgemacht hat, wie es zum Beispiel später in den 80ern war.
Ja. Ja.
Aber eben, wie gesagt, wir haben damals einen relativ schnellen Sprung gemacht in der Szene.
Das heißt, die Leute, die sowieso sich interessiert haben für so einen Kram,
die kannten uns alle. Die kannten die Stücke, dann, ja, natürlich, klar, total.
Ja.
Ja. Ich meine, Markthalle Hamburg, Headline irgendwie als junge Spunde, das ist schon ein Ding. Also, das war auf dem Festival, wie gesagt. Das war schon super.
Und du hast ja dann Anfang der 80er, habt ihr ja dann Krups gegründet.
Genau, aus einem guten Grunde.
Ja, weil er keinen Bock mehr hattet auf...
Nee, oder, ja, weil wir haben ja hier die Clash supported.
Ja.
Auf der London Calling Tour. Und ich habe gedacht, wir sind eben alle im gleichen Boot. Weiß ich mal, Bangkok.
Ach so, das, ja, okay.
Ja, ja. Alle gegen den Rest der Welt und so weiter. Und wir kamen dahin und ich meine, wir kamen mit so einem kleinen Opel Kombi an. Ja, mit so einem kleinen... Ja, wo wir gerade unsere Jungs und unser Equipment reingekriegt haben. Und da standen da draußen 3 Sattelschlepper und Busse und so ein Zeug. Oder erstmal die Sattelschlepper, genau, die Jungs waren noch gar nicht da. Und bei der ersten Show war das. Und das Ding war, dann haben die irgendwann, so eine Dreiviertelstunde, Stunde kamen die dann rein und dann spielten Mick Jones und sie spielten dann erstmal so Fußball in der Halle, war denen total egal, so zeitlicher Ablauf, so Supportbands, irgendwie vielleicht auch noch einen Soundcheck kriegen oder so weiter, war denen egal. Und kam da so rein, so Dandy-mäßig, also mit so schönen Anzügen und dann mit so Ghetto-Blasen auf der Schulter und so. Ich dachte, okay, so, okay, mal gucken. Und dann spielten die irgendwie so eine Dreiviertelstunde irgendwelche Chuck Berry-Standards, so Johnny B. Goode und Bye Bye Johnny und so ein Zeug, lachten sich einen ab und haben Spaß gehabt und so. Schon auf die Uhr gekommen, ich dachte, okay, ich glaube, das wird nichts mit unserem Soundcheck. Okay, wurde dann auch nichts. Ja, ging irgendwie so 7 Uhr, ging von der Bühne, wir mussten dann irgendwie aufbauen, vor Publikum, was reinkam. Gut, da war ich schon mal ein bisschen genervt. Gut, und dann kam vor der Show, kam ein Typ an und meinte, wie viel Geld kriegt ihr hier heute Abend? Also in Englisch. Ja. Und wieso, was ist, waren 200 Mark oder so. Okay, that's mine. What do you mean? Well, you want to have sound? You want to have light? Wir haben aber auch Expenses und so. Ja, wie viel könnt ihr geben? Ich so, ja, okay, die Hälfte. Okay, gib 100. Ja, dann kamen wir auf die Bühne und die Philips-Halle ist groß.
Yeah.
Philips-Halle ist echt groß. Wir waren auf der Bühne und die haben genau die Hälfte gemacht. Wir hatten 0 Monitore, ja, auf der großen Bühne. 0 Monitore, nur die PA waren. Ja, und eine Funzel auf der Bühne an. Eine.
Ja.
Ja. So, das war das ganze Konzert, war kompletter Blindflug, weil ich nicht gehört habe, was Stefan spielt, was Klaus spielt, also Drums, Gitarren, keine Ahnung.
Ja.
das, ich sag mal so, wir waren gut eingespielt. Ne? Ich war die ganze Konzert über am Bühnenrand gestanden, damit ich hören konnte, was aus der PA kam. Das war ein absoluter Albtraum. Ich war echt sowas von angepisst. Da habe ich gedacht, so, okay, das soll es sein. Ich wette, wenn wir mit Pink Floyd gespielt hätten, wären wir besser bedient worden. Ja. Ja? Das ist echt Bullshit. Wir sind nicht im gleichen fucking Boot.
Ja.
Ganz einfach.
Und dann hat es keinen Bock mehr.
Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich der Szene den Rücken zugekehrt, zumal zu der Zeit auch damals extrem viel so Vorstadtprolls irgendwie am Wochenende in Rattingerhof kamen, weil sie sich so pölen wollten und rumprollen wollten und saufen wollten, was anfangs Punk nicht war. Punkt. Campi, Peter, also Peter Hein und ich, wir waren Anti-Alkoholiker, auch Campi, ja. Er hatte immer den Badge, I drink milk, ja. Und ich wollte den immer von ihm haben. Dann hat er mir dann irgendwann 2002 oder so hat er mir gegeben, also gesagt, du hast ja redlich verdient, weil ich nicht weiterhin eben abstinent blieb. Ja. Aber das Ding ist, wie gesagt, er hat quasi, sich dann irgendwann mal der Szene genähert. Und wir hatten damals eine ziemliche Diskussion darüber, kann mich noch erinnern. Da waren wir in Kloppenburg, haben wir zusammen eine Show gespielt. Und ich habe ihm gesagt, ey, weißt du, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Vorstadtproleten, diese ganzen Assis, weißt du, die sich am Wochenende irgendwie, weißt du, als Punks verkleiden und da hinkommen und irgendwie Sau rauslassen wollen. Ja, und danach gehen sie wieder auf ihren bürgerlichen Job am nächsten Tag und machen da normalo. Ich habe gesagt, das ist einfach nicht das Ding. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, das läuft alles komplett aus dem Leim hier. Wir hatten damals 78 war eine gute Szene, die hat funktioniert, war gut, 79 auch noch. Aber das wurde immer schwieriger. Ja. Und wie gesagt, habe ich der Sache den Rücken gekehrt. Aber ich habe dann mit den Banshees, mit den Corps, genau den gleichen Bullshit erlebt. Wir waren auf die Europa-Tour gebucht. Das war 2 Jahre später, glaube ich. Ja, ich glaube, 82 war das. Da haben wir mit den Banshees eine Europa-Tour gebucht. Da kam genau auch so ein Typ vor der Show, how much you're making tonight? Und wir so, auch vielleicht 200 oder sowas. Das gleiche Ding, ja, wie viel könnt ihr ausgeben dafür und so, ja, vielleicht die Hälfte, wir müssen ja auch irgendwo Sprit und was weiß ich bezahlen. Aber auch nur die Hälfte. Die haben uns allerdings die PA nicht angemacht. Wir hatten nur die Monitore an und Saallicht in Amsterdam, okay. Dann habe ich noch die Monitore umgedreht, damit das Publikum wenigstens hört, was wir machen. Sie sind ausgerastet und sind rumgepokt wie verrückt auf das Zeug, aber wir haben uns nicht gehört. Ja. Ich sage nur, es war wirklich, da habe ich sowas von die Schnauze voll gehabt, von dieser ganzen Scheißattitüde. Ja. Mhm. Und das war für mich der Sargnagel, wo ich gesagt habe, ey, ich mache was komplett anderes. Und das ist die Geburtsstunde von Krups geworden. Ja. Okay. Obwohl, wie gesagt, Banshees, da waren wir schon Krups, waren mit denen auf Touren. Aber ich sage nur, die Clash-Show, das war für mich ein absolutes Wake-up-Call. Absolut.
Traumatisches Erlebnis.
Absoluter Wake-up-Call.
Ja. 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 Und mit Krups hat er ja definitiv auch Musikgeschichte geschrieben. Und meinst du, dass es so Bands wie Rammstein geben würde, wenn es Krups nicht gegeben hätte?
Ehrlich gesagt, die gäbe es vielleicht, weil die würden andere Musik machen. Ne?
Okay.
Die würden wahrscheinlich was komplett anderes machen. Keine Ahnung, was die machen würden. Ich meine, das Lustige ist, ich wurde gerade 94, habe ich von Motor damals das Demo von denen bekommen und die wollten, dass ich die produziere. Und die haben mir die angeboten, so wie eine Mischung aus Metallica und Laibach. Sie hat gesagt, so, okay, hört sich ganz interessant an. Dann habe ich die Fotos von denen gesehen, dann sahen die aus wie so ein paar Jahrmarktsgaukler. Dann habe ich gesagt, was soll das denn für eine Truppe sein? Das sah aus wie so eine verkleidete Karnevalskapelle. Ja. Also mal ganz im Ernst, irgendwie, also was, ja, ich meine, gut, die sind immer noch irgendwo verkleidet, aber ich meine, damals, das sah wirklich aus wie so, also sagen wir mal, die sahen eher aus wie so eine Mittelalter-Kostümkapelle, als jetzt irgendwie das, was sie jetzt sind. Das hatte mit Industrial oder was auch immer null zu tun. Und das haben die dann alles so irgendwie so geformt. Ich meine, Management und alles, was denen eben schon die Richtung vorgegeben hat und das auch gut gemacht hat, sag ich mal. Aber ist eben so, ich meine,
der Erfolg gibt ihnen irgendwie recht, ne?
Ja, aber weiß ich nicht, ob der Erfolg gibt einem einfach keinem recht. Ich meine, es gibt genug Scheiße draußen.
Ja.
Ja. Und Scheiß auf den Erfolg, verstehst du? Ich meine, wenn irgendwie 100 Millionen Fliegen sich nicht irren können, dann weißt du, ne? Ich meine, Scheiße zieht alle Leute an, oder sag ich mal, viele Leute an, das ist immer so. Deswegen, also.
Macht es nicht besser, ne?
Ja. Nö, macht es nicht besser, ganz im Gegenteil.
Ja.
Also und deswegen, ja.
Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Also du hast deinen Vater erwähnt, der dir irgendwie was gezeigt hat.
Musik bin ich dazu gekommen, weil ich einfach von frühen Jahren an schon Musik gehört habe. Also ich habe irgendwie, wir hatten eine Untermieterin, die war damals, da war ich vielleicht 9 Jahre oder so, die war bei uns gewohnt und die hat ständig irgendwelche Rockscheiben laufen lassen und so weiter. Und dadurch habe ich schon ganz früh so Black Sabbath und was weiß ich, so ein Zeug gehört und habe alle möglichen Musik, oder auch mein Cousin hatte ich, der viel so härteres Rockzeug gehört hat, also was weiß ich, Led Zeppelin, Stones und so Zeug. Also mit 8, 9 Jahren hat es bei mir angefangen, aber ich habe dann irgendwann mit 11 oder 12 habe ich richtig bewusst Musik gehört und habe mich dann eben immer weiter da irgendwie reingewuselt und habe dann eben mit 11, glaube ich, meine erste Gitarre gekriegt oder mit 12 und habe dann angefangen, was zu machen. Nur wie gesagt, das war eben für mich, ja, ich habe eben eine andere Art gehabt zu spielen, als jetzt, sag ich mal, ja, denn die ganzen Bands, die damals bei uns in der Schule gab, die haben alle versucht, irgendwas nachzueifern, was eben, ja, was ich so Progrock war oder so ein Zeug. Und ich habe eben eher so Hawkwind, Silver Machine, ja, eben ein bisschen mehr rotziges Zeug nachgespielt und so. Ich war so meine ersten Gehversuche, es war wirklich Silver Machine, das haben wir so gespielt. Lustig ist jetzt, ich mache jetzt gerade die 4. Nick Turner LP, also Nick Turner von Hawkwind. Ich habe jetzt 3 LPs von ihm produziert, jetzt mache ich gerade die 4. Na, gerade auch wieder in Austin und so. Und ey, irgendwann schließt sich der Kreis, das ist echt ganz lustig.
Du bist ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, als Produzent angestellt, ja, bei Cleopatra.
Ja, ich bin quasi sowas wie der Hausproduzent bei denen, obwohl ich bin jetzt nicht fest angestellt, okay, in dem Sinne, dass ich 9-to-5-Job habe, sondern ja, ich bin quasi deren fester Hausproduzent und ich kriege von denen im Monat manchmal 20 bis weiß ich, mehr Jobs, also Songs, die ich da mache, alle möglichen Projekte. Ich mache, wie gesagt, gerade die neue Nick Turner LP, ich mache die neue William Shatner LP, ich mache wieder eine neue, ich habe schon 3 Stück, oh ja, der ist in Topform. Ja. Ich habe 3 LPs jetzt mit dem, also ist jetzt die 3. LP, mache ich jetzt, oder 4. schon mit dem. Ich mache David Hasselhoff gerade, ob so
okay.
Ja, lauter so Zeugs. Also auch jetzt einen Film-Soundtrack habe ich gemacht für einen neuen William Shatner-Film und solche Geschichten. Aber das ist sehr breit gefächert. Ich meine, das alles geht von, was weiß ich, Iggy Pop bis, was weiß ich, Hasselhoff oder so. Das ist komplett
ein breites
komplett Programm.
Ja, ja. Ja. Und du hast jetzt in den letzten 40 Jahren in verschiedenen eigenen Bands gespielt und dann zig Projekte. Ich habe nur gerade gesehen mit Peter Hein zum Beispiel, Deutschland TZ, mit 4 Leuten habe ich Gabi nicht ganz verstanden. So. Aber
ja, ich meine, das war eigentlich ein Joke, weil was wir eigentlich gemacht haben, das war irgendwie im Ratinger Hof, das war sowas quasi wie so ein Festival, ja, wo die brauchten noch ein paar Bands. Und gut.
Hallo, hi. Stefan.
Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, Peter und ich, wir hingen die ganze Zeit rum und auch Gabi. Und gesagt, komm, wir machen einfach eine Band. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Peter und ich weiß nicht, wir haben irgendwie mal vom Ratinger Hof gestanden, so nachts bis morgens um 5 oder so, haben uns irgendwie Sachen ausgedacht, was wir alles machen könnten. Und so haben wir uns irgendwie, Deutschland TZ, da spielen wir alles so, da 3, Loch ist im Eimer und was weiß ich, so Deutschland TZ, wie hieß das, Medium TZ-Stücke, weißt du, so ein Zeug. Ja komm, wir machen also Deutschland TZ raus und dann machen wir da irgendwie so eine Punkrock-Version aus irgendwelchen rosa-rote Panther und was weiß ich. Das war eben so die Idee dahinter. Das war eigentlich eine ganz spontane Nummer. Da sind wir da rausgegangen. Ich glaube, wir haben einmal unten im Hof geprobt damals, dann haben wir das Ding einfach gemacht. Und das ist dann aufgenommen worden und dann wurde eine LP draus gemacht. Punkrock.
Und das neueste Projekt, Die Klute oder Die Klute?
Keine Ahnung, Die Klute.
Also, Die Klute, ja. Was hat es damit auf sich? Also,
das war eigentlich, das ist ein gewachsenes Ding gewesen. Das fing an als, Auftragsarbeit für Cleopatra. Die wollten, dass ich eine Elektro-Industrial-LP mache. Okay. Nach ein paar Wochen kamen die irgendwie an. Was hältst du davon, wenn du deinen Kumpel Klaus Larsen fragst, ob der irgendwie Lust hat, damit einzusteigen? Naja, gut, kann ich schon machen. Dann frage ich Klaus, habe ich gefragt, war direkt dabei. Und dann haben wir irgendwie unsere Songs gemacht. Und irgendwann kam da von Cleopatra, ja, wir haben hier noch jemanden, der gerne draufspielen würde, hier der Dino von Fear Factory. Ja, klar.
Ja, das ist aber ein
reines Studio, spielen.
Studio-Projekt.
Das ist ein reines Studio-Projekt, eigentlich. Ich sag mal so, wir würden vielleicht einen Song, also mal irgendwas live machen, aber das ist schwierig zu vereinbaren. Wir sind drei Bands beteiligt. Jeder hat irgendwie jede Menge am Laufen. Und wir wohnen ja auch komplett verstreut. Auf der anderen Seite ist nichts unmöglich.
Ja.
Wer weiß. Ja.
Und wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche Richtung würdest du reisen?
Wohin würde ich reisen? Zukunft ist immer cool. Ich hätte schon Bock auf Zukunft. Aber ich würde auch gerne mal ganz weit zurückgehen.
Ganz weit heißt?
Ja, richtig weit. Ja, nicht nur so ein paar Jährchen, ist so
also
langweilig.
Eher so, also was weiß ich, 4. Jahrhundert oder noch viel weiter? So
also mich interessiert eigentlich alles. Das ist das Ding. Mich interessiert alles. Ich bin ein sehr interessierter Mensch. Ich wollte früher Archäologe werden.
Okay,
ja?
Sehr gut.
Also ich bin
dann Dinosaurier natürlich.
Ey, alles. Ey, die ganze Palette. Von Dinosauriern bis hin zu, keine Ahnung, den Templern und bis hin zu, keine Ahnung, alles. Ja.
Und
Hitler aufs Maul hauen, ich meine, das ist alles cool. Also, ich könnte gerne mal überall vorbeigucken.
Das wäre nicht schlecht. Und so Ende der 70er, Anfang der 80er, da war ja atomare Aufrüstung.
Ja.
Also Parole war ja No Future.
Ja.
Wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, wird dann ja auch relativ schlecht. Wie lange gibt es der Menschheit noch?
Ich sag mal so, wir haben in den 70ern haben wir eine ganz andere Voraussetzung gehabt. Bei den 70ern haben wir eigentlich zum Teil, wie soll ich das sagen, No Future kam ja aus England. Wie in Deutschland war es ja nicht No Future, sondern wir hatten ja eigentlich eine relativ rosige Zeit unter der SPD-Regierung. Ja? Wir hatten die RAF, ja, die sich ja, Leuten angenommen hat, ja, und Angst geschürt hat. Und sag ich mal, irgendwo, ja, das alles irgendwo, ich sag mal so, abgesehen von der Gewalt, ich bin ja gegen Gewalt, aber das Ding ist einfach, Politiker haben sich, glaube ich, damals mehrfach überlegt, wie weit sie sich rauslehnen, ja, ob sie abends nochmal nach Hause fahren können danach.
Ja.
Ja, und das fand ich ganz gut.
Ja. Aber das Problem ist ja, das ist ja jetzt leider wieder so. Nur
das habe ich nicht mitgekriegt. Heißt, ich habe von irgendjemandem gehört, dass irgendwo hier...
Ja, die haben halt einen CDU-Typ, der sich für Flüchtlinge ausgesprochen hat.
Okay.
Den irgend so ein rechtes Arschloch
Okay. Einfach, aber gut, erschossen. Das ist aber wieder eine andere Voraussetzung, weil die RAF war ja nicht rechts.
Klar.
Genau. Aber weißt du, das Lustige ist eigentlich, dass die RAF ihre Aktivzeit zu SPD-Zeiten hatte. Das ist eigentlich das crazy Ding. Aber was, wo fucking Kohl 16 Jahre regiert hat und die gebraucht worden wären, wo zum Teufel waren die da? Ja, wo zum verkackten Teufel waren die da?
Das Problem war ja, dass es dadurch etwas schwieriger war. Ne?
Ja, ist schon klar. Aber ich meine, dadurch ist Deutschland irgendwie das geworden, was es jetzt ist. Ja? Durch verdammt Kohl, durch diese verdammte, ja, diesen 16 Jahre...
Ja, gut, aber es ist ja letztlich das, was jetzt hier so passiert, ist ja quasi überall in der Welt. Ich meine, gucken, also ja, USA, Trump, Ungarn,
ja, Trump überall. Ist ja noch wieder was anderes, weil bei den USA hast du ja 60 plus fast 65% der Leute wirklich absolut gegen Trump. Die hassen den.
Na gut, aber...
Der Grund, warum der gewonnen hat, ist genau der gleiche Grund, warum der Bush gewonnen hat, ist aufgrund des veralteten Wahlsystems, wo Territorien, die dünn besiedelt sind, die gleichen, sag ich mal, die gleiche Macht haben, also sag ich mal, Stimmenmacht haben, ja, wie ein dicht besiedelte Territorium. Und das ist das Problem. Das heißt, solche Hillbilly-Territorien, ja, in der Mitte irgendwo in Amerika, die kriegen genauso viel Stimmenanteil wie so eine Kalifornische oder was weiß ich, ja, New York oder sowas. Da ist der Hammer begraben. Dadurch können die gewinnen. Und nur dadurch. Mhm. Ja? Ich meine, die Hillary Clinton hat viel mehr Stimmen gehabt. Egal, ob die jetzt gut war oder nicht oder gewesen wäre. Aber schlimmer als ein fucking Trump geht es nicht.
Ja, aber ja? Ich meine, in Österreich
ja. Ist auch,
ist rechts der
also ist alles mehr rechts. Ja, das ist schon klar. Genau. Und deswegen sage ich, wir hatten eigentlich in den 70ern, ja, wo es hieß No Future, aber eine ganz andere Voraussetzung und eigentlich eine viel bessere Zeit, ja, als jetzt. Ja? Und wenn du jetzt sagen willst, wie lang das noch so geht, ehrlich gesagt, ich wünsche mir, dass es noch lang geht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in den Staaten zum Beispiel, wir haben echt super Kandidaten, demokratische Kandidaten, die den Agent Orange, wie ich ihn mal nenne, vom Sockel stoßen können. Und ich glaube, dass sich dann wieder die Welt halbwegs einrenken wird. Ich glaube, dass das dann dazu führen wird, dass wieder dass Amerika mehr Einfluss hat, sag ich mal, im Guten, wie das unter Obama war.
Ja. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Demokraten sich einfach nicht die zerreiben.
Ich glaube, das gibt sich auf die Länge der Zeit, weil November nächsten Jahres, bis dahin ist ausgesiebt worden, sag ich mal, dann wird sich das auf 5, 6 Kandidaten irgendwie zusammengestaucht haben. Und dann, ich meine, mein Tipp ist Buttigieg, das ist wie man den am ehesten, sag ich mal, jetzt, wenn ich jetzt darauf nicht reduzieren, aber ich sag mal, das ist ein Schwuler, also der wirklich alle Voraussetzungen hätte, Präsident zu werden. Der Typ ist jung, aber hypersmart. Der hat eigentlich alle Voraussetzungen, seinen ganzen Lebenslauf, seinen Bildungsgrad. Der Typ ist einfach richtig gut, wortgewandt, intelligent. Und der könnte das Land auch irgendwie vereinigen, glaube ich. Außer, sag ich mal, die Hardcore-Hillbillies. Die kriegst du natürlich nicht, wenn mit einem schwulen Präsident.
Das wird eher schwierig,
Genau. Aber das ist einfach, das ist ein super Typ. Dann gibt es natürlich auch Bernie Sanders und sie sind gut, aber der würde nicht gewinnen, das weiß ich. Ja. Oder hier zum Beispiel auch Biden ist auch ein guter Typ. Aber wie gesagt, der ist eben aus der alten Liga und die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass die Demokraten, wenn die den richtigen Kandidaten gefunden haben, da wirklich was passieren kann.
Also du hast die Menschheit noch nicht aufgegeben?
Nee, auf keinen Fall.
Ja. Okay, ich habe hier so ein paar Karten. Also das müssen nicht alle machen, aber mach so viele Bock hast. Und es geht darum, es stehen mal Satzanfänge drauf.
Ja.
Und du liest vor und vervollständigst. Brauchst du nicht groß drüber nachdenken,
okay. Sondern
einfach nimm am besten selber in die Hand. Und wie gesagt, mach so viele, wie du Bock hast. Wenn du keinen Bock mehr hast, hörst du auf.
Wenn ich wieder zu Hause bin, gehe ich erstmal lecker thailändisch, authentisch essen. Ja. Wenn ich noch mal ein Kind sein könnte, würde ich genau selber machen, was ich jetzt mache. Mir wieder eine Gitarre kaufen und anfangen rumzuschrammeln. Wenn ich aufwache, gehe ich meist erst aufs Klo. Wenn ich am Bad nehme, höre ich nichts. Ich hasse es, Musik zu hören im Bad. Wenn ich ein alkoholisches Tränk wäre, wäre ich... Ich wäre keins. Ich trinke keine. Ich trinke Malzbier, wenn ich Bier trinke. Sport treiben ist nicht mein Ding. Das heißt, ich fahre gern Fahrrad. Aber ich mache keinen Fußball oder sowas. Ja? Ich habe vorhin das Ding hier jemandem anderen schon erzählt. Da hinten sind irgendwie Leute am Fußballspielen. Wenn in der Schule immer die Teams gebildet wurden, habe ich mir der Letzte, der ausgesucht wurde. Nee, ihr nehmt den. Nee, wir wollen den nicht. Ihr nehmt den.
Aber wenn er den nimmt, dann kriegt er den doch dazu.
genau. Weil die genau wussten, wenn der scheiß Ball kommt, gehe ich zur Seite. Weil mich das nicht interessiert hat. Das war für mich einfach wie, was zum Geier machen wir hier? Ja? Und die, weißt du, ist auch immer so gewesen, die Dummbatzel in der Schule, sag ich mal, in der Klasse, das waren immer die Sportasse. Ja?
Normal.
Genau, normal. Ja? Und genau die Typen wollten sich auf dem Spielfeld dann profilieren. Ja? Und dann hast du da diese extremen Kämpfchen da, weißt du, und wie heißt das, Competition irgendwie. Ja. Überhaupt nicht mein Ding. Letztes Mal, dass ich etwas zum ersten Mal gemacht habe. Jetzt muss ich überlegen. Das letzte Mal, dass ich etwas zum ersten Mal gemacht habe, war... Ich glaube, ich habe schon alles durch. Ich weiß echt nicht, was ich zum letzten Mal... Also ich sag mal so, was ich noch nicht gemacht habe, also ich war noch nicht auf dem Himalaya oder so. Also das letzte Mal, dass ich was gemacht habe, was ich noch nicht gemacht habe, muss ich echt passen.
Ja.
Ich bin ja, mein ältester Freund. Ältester Freund. Ich habe wirklich noch aus der Grundschule, die ich kenne. Ja, habe ich noch eine. Eine Freundin, die war früher bei mir in der Schule. Die Dagmar. Bevor es das Internet gab, da konnte man sich noch anrufen, da musste man noch runtergehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, unseren ersten zweiten Gitarristen, den haben wir rausgeschmissen, da musste ich noch damals runtergehen an eine Telefonzelle und musste da irgendwie 20 Minuten warten, weil da irgendwie eine Schlange stand. Wir hatten alle auch kein Telefon. Ja, so war das. Und das war aber ganz cool, weil ich konnte keiner anrufen, niemand hat dich genervt. Ja. War eigentlich okay. Ich meine, Internet ist schön, ja, aber hat auch seine Nachteile, definitiv. Ich glaube an das Gute. Ich glaube noch an das Gute. Ja. Es gibt nämlich genügend Leute, die wirklich gut sind.
Ja, die meisten sind gut.
Also ja,
das
nee.
Problem ist, dass ja unter einem oder 100 Guten reicht ein Arschloch, der alle.
Ja, nee, aber das sind macht, mehr. Oder? Das sind schon mehr Arschlöcher. Also ja. Der Arschlochanteil ist relativ hoch. Aber trotzdem, ja, ich glaube immer noch dran, dass das Gute irgendwann siegt oder immer mal wieder siegt. Ja. Ja, also ich glaube, auf Tour sein ist so ein bisschen wie Urlaub. Für mich. Also wie ich gesagt habe, so, wenn wir spielen, macht Spaß und weil ich eben sonst viel zu Hause verbringe, sag ich mal, in meinem Studio oder so, das ist schon ganz cool. Also ich mag das gerne. Ich hoffe, meine Kinder werden, ich habe keine, aber meine Kinder werden, wenn ich welche habe, auch groß ohne Probleme. Meine Freunde mögen an mir, das ist spannend, meine Freunde mögen an mir. Musst du mal fragen. Vielleicht, dass ich... Ich glaube, das Beste an mir, dass ich nicht mich großartig verändert habe. Ich glaube, ich habe mir wirklich meinen Geist immer noch genauso bewahrt, wie ich den hatte. Ob ich jetzt 16 bin oder 46 oder was auch immer für ein Alter. Ich glaube, das ist immer noch genauso. Das ist genau dasselbe. Ja. Ich fühle mich jetzt kein Stück anders als vor, wie ich gesagt habe, 40 Jahren oder so. Ja. Ja, also absolut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo... Also
du willst nicht erwachsen werden.
Ich bin nicht erwachsen, werde ich auch nicht werden. Der Zug ist eh abgefahren. Ich werde niemals erwachsen, das ist er schon. Ja. Ja, genau. Ein freier Geist ist wichtig. Für mich ist das Wichtigste überhaupt. Dass du einen freien Geist bewahrst und wie gesagt auch eben die Wissensdurst, sag ich mal, die Art und Weise, sag ich mal, wie du Sachen siehst, ja, ohne dir irgendwelchen Bullshit erzählen zu lassen von irgendwelchen Leuten und irgendwelchen Dingen Glauben zu schenken, ja, hinterfrag alles, bild deine eigene Meinung. Ja. Schlimmste, das jemals bei einer Show passiert ist, war, oh mein Gott, das war eigentlich bei der Clash Show damals bei hier in Düsseldorf, das war schon echt übel. Ja. Ja, ich glaube, das war so ziemlich, wie gesagt, das war für mich so.
Für dich das Schlimmste.
Ja, das war, weil das hat echt eine Seele wehgetan. Ja? Weil du hast da gestanden und hast gedacht, verdammt, ja, was zum Geier soll das? Ja? Ich meine, wir sind ja, Punks gegen den Rest der Welt. Und dann hast du, ich meine, gut, mir war damals nicht klar, dass das natürlich irgendwie die Crew war, die dahinter steckt. Aber auf der anderen Seite, weißt du, weiß ich nicht, ob die Band das dann, ich sag mal, wie so ein Mick Jones, wenn man denen jetzt erzählt hätte, man weiß, was da gerade passiert ist. Die Frage, ob denen das überhaupt interessiert hätte. Ja? Weil der war schon ziemlich, kam sich schon vor wie ein Star. Ja? Ja. Der erste Punkrock-Song, den ich gehört habe, war... Kommt jetzt auch an, wie du es definierst. Sag mal, wenn du jetzt sagst, Punkrock war die Anfänge des Punkrock, vielleicht irgendwelche Stooges oder so ein Zeugs. Aber ich sag mal, der erste eigentliche Punkrock-Song war wahrscheinlich Shit Family, den ich gehört habe. Einer von uns. Den haben wir 76 geschrieben, da kann ich noch keine Ahnung. Wie ist so? Wenn ich eine Droge wäre, dann wäre ich... Oh mein Gott, was wäre ich dann? Droge wäre... kann man Ghost Peppers unter...
Ghost Peppers sagt mir nichts.
Nee, sagt dir nichts. Kennst du Jalapenos?
Ja.
Okay, ist ungefähr 100 Mal schärfer.
Okay.
Also wenn man das unter Drogen einstufen kann, dann will ich das wahrscheinlich. Ich würde gerne mal die Bühne teilen mit... Die meisten sind tot. Onkel Lou ist tot. Bowie ist tot. Das Lustige war, das bringt mich wieder auf... SO36, bei der Eröffnung, als wir da gespielt haben, da kamen echt Iggy und Bowie vorbei. Ja. Die waren da. Und Bowie ist so ein bisschen umringt worden von ein paar Leuten. Ich meine, da waren ja auch nicht viele Leute. Das war, keine Ahnung, vielleicht waren 100 Leute da oder so. Und Bowie wurde so ein bisschen umringt von Leuten. Und Iggy saß hinten irgendwie an der Theke und hat da irgendwas getrunken oder war er eh blau oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich danach leider nie mehr mit dem Berührung gehabt, außer mit Iggy. Ich habe für Cleopatra jede Menge Iggy-Songs gemacht. Also mit sag ich mal, irgendwelche Weihnachtssongs sogar. Der hat irgendwie White Christmas habe ich gemacht und so. Das ist ein cooler Typ. Der Berufswunsch meiner Eltern für mich war, mein Vater wollte, dass ich Architekt werde. Und das fand ich auch gar nicht so uninteressant, weil ich eigentlich verhindern wollte, dass neben extrem coolen, schönen alten Gebäuden Scheißgebäude gebaut wurden. Ja. Ja? Das heißt, ich wollte, dass die Ästhetik, ja, hat für mich mehr Sinn gemacht, also sag ich mal, die zu bewahren, als jetzt sag ich mal, einfach ein Haus zu bauen oder so. Das ja. hat mich weniger interessiert. Aber das hätte ich wahrscheinlich eh nicht verhindern können. Dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Was ist das hier? Wenn ich eine Sache auf der Welt ändern könnte, dann würde ich Trump eliminieren. Mein jetziges Ich rät meinem 10 Jahre späteren Ich, immer schön nach vorne denken. Nie zurück. Das ist zum Beispiel was ich nie mache. Ich ja, bin kein Typ, der sich irgendwie nach hinten ja, orientiert und sagt, oh, das war alles schön und alles besser. Null. Ja, weil so schön die 70er, die Punk-Anfangszeit war, aber das, da möchte ich nicht mehr hin, muss ich ehrlich sagen, weil da waren auch zu viele Sachen, die nicht so schön waren. Ne? Da war sehr viel, wie soll ich sagen, Konkurrenzdenken und so ein Zeug. Also
Dinge. Zurück guckt man ja wahrscheinlich in der Regel eher, wenn es einem jetzt nicht gut geht. Ne?
Also ja, genau. Mir geht es ja nicht schlecht. Also ich ne? fühle mich nicht schlecht. Ne? Wenn ich ein Boxer wäre, dann wäre mein Einlaufsong, oh mein Gott. Was wäre das? Mein Einlaufsong, mein Gott. Oh. Mein Gott, das ist echt schwer.
Ja, du kannst auch skippen. Also wenn
ja, will ich aber nicht. bringt mich jetzt zum Grübeln. Was würde ich denn dann nehmen? Eine Nummer wie das ist echt schwierig. Das steckt nochmal zurück. Ich bin immer noch auf der Suche nach der Antwort auf die Frage. Eigentlich mehr an Fragen, weil ich bin ja so jemand, der nicht glaubt, was uns alles in der Schule erzählt wurde. Ja? Ich möchte alles genauer wissen. Ich möchte genauer wissen, was alles passiert ist. Und nicht einfach nur so, was ist, egal, die Darwin'sche Lehre bis hin zu, was sie uns alles erzählt haben, was historisch passiert. Ich glaube das alles gar nicht so. Ja? Ich will das ja alles genau wissen. Deswegen wollte ich eigentlich auch Archäologen werden, damit ich vielleicht mal wirklich was rausfinde, was die anderen nicht wissen. Oder was die uns Falsches erzählt haben. Meine Freunde hassen mir, mein Gott. Meine Unpünktlichkeit wahrscheinlich. Die Toten Hosen, hey. Die Toten Hosen. Die Toten Hosen. Ja, was soll ich zu den Toten Hosen sagen? Gute alte Freunde, vor allem klar, Campi und Kuddelauch oder Borm sowieso. Breite zum Beispiel habe ich noch nie viel mit, also ich habe nie viel mit ihm geredet, aber wir haben uns letztens, als wir hier im Zack gespielt haben, da kam die ganze Band vorbei, haben mich mit ihm endlich mal länger unterhalten und ist sehr nett gewesen und ja, muss sagen, da habe ich echt gefreut. Und ja gut, Andi kenne ich natürlich auch schon urlange. Ja, ey, für mich alles gute Freunde. Ja. Und sag mal, unsere kurze, knappe, wie soll man das nennen, Feindschaft war es noch nicht mal, eigentlich so diese Phase, wo wir uns...
Neckerei,
genau. Ich meine, gut, ich weiß ja, worauf es aufgebaut war. Ich meine, bei denen, Campi war ein riesen Mail-Fan damals. Ich meine, die haben mit ZK immer bei uns Support gemacht und so weiter. Und als ich dann gesagt habe, ich mach das nicht mehr, da war der echt stinkig. Und ich habe gesagt, du, versteh das einfach. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, irgendwie in Bremen zu spielen, mich von irgendwelchen Vorstadt-Assis anrotzen zu lassen, was ja damals irgendwie so hip war. Ja. Und die dann am Montag wieder ins Büro gehen. Verstehst du? Ich bin doch kein Vollidiot. Ja. Aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Verbindungen. Echt. Schön. Beste Platz in einem Club ist, ja, für Bühne. Natürlich, die Bühne ist immer das Beste. In der Schule. In der Schule war ich früher super. Die ersten Jahre war ich super. Und dann bin ich, also im, wie heißt das, Grundschule. Und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Und da ging es bergab. Weil das Geschwister Scholl, das eigentlich, ja, aufgrund des Namens schon alleine, sag ich mal, die Lehrer normalerweise vorher auf Herz und Nieren hätte prüfen sollen, jede Menge altes Nazi-Pack hatte. Ja, jede Menge Volk, wo du wusstest, das hat dir noch aus jedem Knopfloch geschielt, wo die herkam. Ja, und da habe ich echt den, also wirklich die Lust verloren. Schon am ersten Tag, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Klassenlehrer reinkam und wie am Spieß gebrüllt hat. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Ist das ein KZ hier oder was? Ja, da war bei mir schon aus.
Die hatten wir schon.
Die haben wir schon. Jetzt, so, wenn ich ein Boxer wäre, dann wäre mein Einlaufsong. Das ist echt eine schwierige Nummer. Das ist ja sowas wie eine Erkennungsmelodie.
Ja, klar.
Das muss schon richtig gut sein. Muss schon verdammt gut sein. Und dann am besten so, dass du, dass der ganze Laden schon kocht. Godzilla. Die Titelmelodie von Godzilla würde ich nehmen. Das wäre es.
Okay. Ja. Ja, hast du doch alle geschafft.
Ja, habe ich geschafft.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und ja, ich bin gespannt auf die Show.
Ja, ich auch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.